Ja, danke, Frau Grönekamp. Vielen Dank für die Einladung. Das beantwortet für mich jetzt eine Frage, nämlich warum ich eigentlich eingeladen worden bin. Wenn ich auch für den Rest des Programms gucke, dann sehe ich lauter Experten für das Thema und ich bin eigentlich keine Expertin für das Thema, außer dass ich irgendwie drinstecke. Was aber richtig ist, ich habe relativ viel experimentiert mit dem Thema Schreiben. Ein Anknüpfungspunkt ist die Doktorandenausbildung in den Graduiertenkollegs, in denen ich aktiv war und bin, ist das Thema Schreibwerkstatt eins, das so vor sich hin gedeiht und auch wirklich sehr, sehr anregend und zum Nachdenken einladend funktioniert. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, ich werde das kurz gleich auch noch erläutern. Ich habe vier Abteilungen mir vorgenommen, heute zu thematisieren. Ich bitte um Vergebung. Es ist ein sehr impressionistischer und improvisatorischer Zugang zum Thema. Ich habe mich wirklich gefragt, wie baue ich das auf und was mag hier von Interesse sein? Das ist jetzt sehr versuchsweise. Entsprechend vielleicht auch ja, getupft, gegliedert sozusagen. Also nicht sehr schlüssig, das eine aus dem anderen entwickelt. Das erklärt sich ein Stück weit aus meiner fehlenden Grundexpertise, vermute ich mal, für diese hochschuldidaktischen oder Lernfragestellungen. Greifen Sie einfach zu und fragen Sie mich nach den Sachen, die Sie interessieren. Und wenn ich dann merke, in der Richtung ist was von Interesse, kann ich gerne in der Diskussion da auch weiter drauf eingehen oder jetzt auch unterbrechen. Im Vortrag. Aber eben vorab kurze Entschuldigung zu der Gliederung. Ich wollte einige Vorbemerkungen machen, um meinen Hintergrund zu erläutern. Das ist, glaube ich, nötig, weil ich eben nicht für eine bestimmte fachliche Expertise stehe. Dann wollte ich was sagen zum geisteswissenschaftlichen Schreiben. Das ist natürlich irgendwie ein Kunstwort. Es gibt kein geisteswissenschaftliches Schreiben, aber es gibt ein Schreiben, ein Professionalisierungsgrad des Umgehens mit Schreiben und mit Texten, der typisch ist für die textorientiert arbeitenden Geisteswissenschaften. Und das sind auch bestimmte Mischungen von Praktiken, die dazugehören. Ich werde natürlich aus der Sicht meines Faches sprechen, das ist die Philosophie, aber ich denke, einiges ist mehr oder weniger übertragbar oder jedenfalls lässt sich erkennen, wo es reinreicht in andere disziplinäre Sphären. Und ich werde auch zum Fach Philosophie gleich noch einiges sagen. Die Philosophie ein extremer, aber exemplarischer Fall. Es ist ja auch die Frage, inwiefern die Philosophie ein Fach ist, also vielleicht ist sie ja auch von vielen Fächern ein bisschen. Gut, dann wollte ich als Drittes einige Dinge sagen, also ist kein Rezeptwissen, es sind einige Erfahrungswerte, vielleicht auch Erfahrungsbausteine, aus der Perspektive der Lehre gesprochen dann, Maximen, Dinge, von denen ich sagen würde, darauf kommt es an. Ich werde aber auch mitbeschreiben das Dilemma, in dem man natürlich steckt, weil im Schreiben Schulen eigentlich keinen richtigen, klaren Ort hat in dem, was wir tun an der Universität. Es ist klar, dass das irgendwie mitgelernt werden soll, aber es gibt dazu keine gesonderten Veranstaltungen. Wir sind dafür auch nicht ausgebildet und es ist irgendwie so ein mitlaufendes Element, das keinen richtigen Ort hat. Und die entsprechende Verlegenheit habe ich hier mal so bildhaft zwischen Hilfe zur Selbsthilfe und Schreibwerkstatt genannt. Also irgendwo zwischen diesen Polen bewegen wir uns. Und es ist auch klar, dass sehr begrenzt ist, was leistbar ist durch eine Dozentin oder einen Dozenten. Und dann als Letztes einige abschließende Thesen. Die sind auch ein bisschen provozierend vielleicht. Also hoffe ich eigentlich, einfach damit es auch Zündstoff für Diskussionen gibt. Die sind dann sehr mit subjektiver Kamera und mal gucken, wie weit es mir überhaupt gelingt, da was schlüssig zu machen. Zunächst ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin Philosophin, ich habe studiert Philosophie, Rechtswissenschaften und Politikwissenschaft. Das ist insofern interessant, als die beiden anderen Disziplinen, die ich studiert habe, vor allem die Rechtswissenschaften, einen vollkommen anderen Zugang nicht nur zu ihrem Stoff und zu Texten im Allgemeinen haben, sondern eben auch gerade zum Schreiben. Das Schreiben wird dort in extrem verschulter Form vermittelt. Es gibt zwei Typen von Arten zu schreiben, Gutachtenstil, Urteilsstil, und das wird regelrecht trainiert. Also ich kenne keine Disziplin, die so stark reglementierend jargonprägend oder jargonvermittelnd arbeitet, die Rechtswissenschaft. Insofern ist das eine ganz interessante Kontrasterfahrung, die sich in meinem Studium da eingestellt hat. Und ich sag mal so, bei allem Naserümpfen über dogmatisch arbeitende Wissenschaften und diese hochstandardisierten Textformate, mit denen da gearbeitet wird, es ist insofern interessant, als man eben auch erprobt, was unter Druck und unter Bedingungen hoher Reglementierung lernbar ist, bezogen auf Schreiben, und was das natürlich auch wiederum für Variationsoptionen eröffnet, in einem sehr hochreglementierten Bereich zu arbeiten. Das wird sehr abstrakt formuliert, aber mich hat das ermutigt, nicht einfach davon auszugehen, naja, das fließt so irgendwie, dann kommt so langsam was oder so. Also wenn man gelernt hat, auch wirklich unter diesen ganz harten Bedingungen reglementiert zu schreiben, dann lernt man auch Komponenten davon schätzen, sage ich mal. Also zumindest als Option auf einem großen Klavier von Tasten, die zur Verfügung stehen. Meine Arbeitsgebiete haben auch inhaltlich mit dem Thema Sprache zu tun. Das ist hier keine erschöpfende Auflistung, aber mit Zeichen, Text, Medium, Begriff und Metapher beschäftige ich mich auch fachlich. Das heißt, ich habe zum Thema Schreiben auch eine genuin fachliche Neugier im Hinterkopf. Das ist auch der Grund, warum ich vielleicht mit einer besonderen Leidenschaft auch auf die Fragen im Schreibwerkstatt, was ist da möglich in der Universität und wie kann man experimentieren, auch in der Ausbildung. Da ist so ein heimliches Meta-Interesse im Spiel. Meine universitären Stationen, hier sind genannt drei davon, Uni Bochum, Fernuni Hagen und TU Darmstadt, das sind die letzten drei, sind insofern interessant, als mit der Fernuni Hagen ich eine Spezialinstitution kenne, eine Universität mit 60.000 Studierenden, die vorwiegend im Fernunterricht unterrichtet werden. Das ist insofern relevant, das hört sich jetzt blöd an, aber es ist gar nicht trivial, als dort ganz viel geschrieben wird. Also das Medium, in dem man sich von vornherein im Studium bewegt für Fernstudierende, ist das schriftliche Medium. Aber nicht nur dass die lesen und irgendwie zu Hause Dinge anfertigen, sondern auch als Dozentin bin ich dort permanent in der Rolle, Dinge verschriftlicht kommunizieren zu müssen, die man an einer Präsenzuni eigentlich mal eben so sagt oder erzählt oder erklärt oder feedbackt oder wie auch immer. Das heißt, das ist auch ein Nadelöhr sozusagen an Schriftlichkeitszwang gewesen, dass man so an anderen Universitäten so nicht kennt. Mit den Pros und Cons, die das hat, habe ich das fast 15 Jahre letztlich erlebt und ausprobiert. Und auch in dem Bereich mit der Textgestaltung der Lehrmaterialien zu tun gehabt. Das ist etwas, was indirekt natürlich verweist auch auf die Lernpraxis der Studierenden, also die mit Spezialtexten arbeiten, die für die Lehre erstellt sind, sogenannte Studienbriefe. Also da steckt auch so allerlei an Schreib- und Lesedidaktik mit drin. Bei mir mehr subkutan gelernt, weil ich das nie fachlich gemacht habe, aber jedenfalls auch so ein Stück Erfahrungshorizont. Ja, und dann eben schon, Könekamp hat es erwähnt, die Schreiberfahrungen jetzt hier, oder Schreibspezialerfahrungen hier an der TU, was die Lehre angeht, die Schreibwerkstätten für die Graduiertenkollegs, das sind jetzt, glaube ich, insgesamt vielleicht so 6-7 Male gewesen, halbe oder ganze Tage. Einmal eine ganze Summer School, die sich mit dem Thema, wie die Dissertation organisieren und schreiben, beschäftigt hat. Dann bin ich im E-Learning auch unterwegs, wie einige hier wissen. Und was das E-Learning angeht, ist es weniger das Schreiben, sondern das Lesen, was mich interessiert. Aber da komme ich auch gleich dazu. Ich denke, das hat viel mit dem Netz zu tun. So viel also zur Person. Jetzt zu meinem Fach. Auch das, wenn ich zu schnell rede, Bescheid sagen. Auch das nur ganz, ganz kurz angeleuchtet. Das Fach Philosophie ist neben der Mathematik und der Musik das Älteste, was die europäische Traditionen in Sachen Wissenschaft zu bieten hat. Die Wissenschaften haben sich dann stark ausdifferenziert innerhalb von 2.500 Jahren und Philosophie sozusagen das, was übrig blieb oder was trotzdem noch nachzudenken gibt. Das hat den Effekt, dass dieses Fach
extrem unstandardisiert ist, also sehr schwer zu erklären und zu beschreiben. Es hat eigentlich keine klaren Grenzen, es reicht überall rein. Philosophen sind bekanntlich die, die über die Nase reinstrecken. Es ist von seinen Formaten her mit einer extremen Vielfalt bespielbar. Es ist, was die Sprachen angeht, die da irgendwie eine Rolle spielen, sehr vielfältig. Also der Kanon umfasst Texte einfach auch per se in verschiedenen Sprachen und man kann auch gar nicht sagen, eines ist veraltet und das andere ist neu oder so. Das heißt, man muss sich eigentlich vom Altgriechischen bis heute je nach Schwerpunktbildung irgendwie immer mit einer extrem vielfältigen Binnenbeschaffenheit des Fachs befassen, und das betrifft auch das Schreiben, also die Textgenres, mit denen man da zu tun hat. Platons Dialoge sind quasi Drehbücher. Ja? Also das kann man so auf die Bühne bringen oder als Film inszenieren. Es gibt Abhandlungsformate, es gibt Langtexte, es gibt Kurztexte bis hin zu Aphorismen. Also das Fach bietet eine extrem große Welt, also ein Textuniversum, das von berauschender Vielfalt ist, kann man auch lieben an dem Fach. So, und dann ist es eben, also es ist durch und durch sprachlich, das versteht sich fast, und dann ist aber ein Kernpunkt natürlich, dass es das argumentierende Schreiben, sowas wie der rote Faden, dessen ist, was in der Philosophie überhaupt nur Methodologie heißen kann. Das ist nicht trivial. Man kann auch sagen, Philosophie muss, man muss da präzise sein, das stimmt, aber das würde ich sagen, ist nicht hinreichend, sondern es muss argumentiert werden, das heißt, es ist eine Textbogenlogik, mit der man da zu tun hat. Man kann nicht Satz für Satz Philosophie machen oder irgendwas in der Art. Es folgt nicht aus einem was anderes, dass man in den Zeilen sozusagen zwischen in Schritten vorgeht oder dergleichen, sondern die gedanklichen Formate, um das geht, erstrecken sich über viele Seiten. Und was Argumentation heißt, muss eben auch diese Spannbreite haben. Also wenn man jetzt mal alleine den Brückenbau oder sowas als Beispiel nimmt, die Philosophen müssen relativ lange Brücken bauen durch Texte. Das können dann irgendwie auch mal 1000 Seiten sein oder das ist auf jeden Fall mal 136 oder irgendwie sowas. Also nicht nur Absätze oder so, die für sich stehen, das auch, sondern das eben dann auch nochmal hochtransformiert in weitere Formate. Letzter Punkt, was eben trotz allem in der Philosophie traditionell der Fall ist, es gibt keine Schreibausbildung im Studium. Anders als in den Philosophien, wo das, glaube ich, etwas näher liegt, ist das Fach irgendwie erhaben darüber, dergleichen explizit zu vermitteln, sondern ist der Meinung, man müsse das irgendwie lernen. Das ist eigentlich nur ein kurzes Bekenntnis. Man kann die Frage aufwerfen, Philosophen würden das wahrscheinlich auch tun, was ihnen besteht eigentlich überhaupt in Lehr- und Lernbarkeit dessen, wovon die Rede ist, wenn man vom Schreiben redet. Ist das überhaupt leer lernbar? Ist das nicht irgendwie so stark Sozialisation, dass eine Institution, die ein paar Jahre Zeit hat, das da gar nicht mehr machen kann oder die vielleicht auch viel zu spät einsetzt oder so? Mein Bekenntnis ist an dem Punkt, sollten solche Vorbehalte philosophisch sein, gängig unphilosophisch. Ich gehe davon aus, dass Schreiben in sehr, sehr hohem Maße lehr- und lernbar ist. Also auch das macht Spaß zu experimentieren, das ist jetzt ein Seitenfleiß. Ich habe mich eine Zeit lang mit Gefängnissen und Strafgefangenen beschäftigt, die studieren, also zum Beispiel eine extrem ungewöhnliche Zielgruppe, die auch sehr schreib- und lese ungewohnt ist und vielleicht nur aufgrund einer Langzeitstrafe sich dann irgendwie anfängt mit Texten zu beschäftigen, in hohem Alter. Also man kann in den ulkigsten Kontexten das entdecken und auch das entfachen, sage ich mal, die Dinge, die im Spiel sind, wenn es ums Lernen von Schreiben angeht. Daran würde ich jedenfalls glauben. Allerdings, dass die Einschränkung nicht ohne den Rest, und darauf komme ich jetzt gleich nochmal genauer. Ja, letztes zum Thema Vorbemerkungen, also nochmal eine Vorwarnung von der Art, wie ich sie ganz am Anfang schon angedeutet hatte. Ich spreche also extrem weit weg von irgendwelchen professionellen, fachdidaktischen, hochschuldidaktischen Wissen zu diesem Thema. Dazu gibt es keine Fachdidaktik. Im Gegenteil gefallen sich Philosophen darin, Orthodoxie zu unterminieren und überhaupt sich gar nicht auf Standards oder irgendwas einzulassen. Also wenn man da mit Fachdidaktik käme, würden die wahrscheinlich auch auf unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Abwehrreflexen reagieren. Ich habe diesen Abwehrreflex auch. Ich bin der TU Darmstadt sehr dankbar, dass ich hier Professorin bin, obwohl ich in der Diskussion nach meinem Bewerbungsvortrag von den studentischen Vertretern gefragt, was ich denn für ein fachdidaktisches oder für didaktische Konzepte hätte. Da habe ich geantwortet, ich sei keine Freundin von Didaktik. Das war mir im Nachhinein klar, dass das eigentlich ein K.O.-Punkt war. Und ich bin sehr dankbar, dass das nicht zum endgültigen Ausschluss aus dem Verfahren geführt hat. Es ist aber wahr. Also wenn ich nach Didaktik gefragt werde, ich persönlich würde ich sagen, Lehren und Lernen, das hat was mit Verführung zu tun. Und das wäre meine Auskunftsfrage. So, damit zum zweiten Punkt. Ein bisschen ein Sammelsurium als Umschau, was mir einfiele zum Thema Schreiben, jetzt eben aus der Perspektive der geisteswissenschaftlichen Arbeitssituation. Als erstes einige universitätsalltägliche Befunde, die sicherlich in anderen Disziplinen in Variationen und Mischungen genauso auch zu machen sind. Man trifft auf Geschriebenes, studentischerseits vorgelegt. Es gibt unterschiedlich dramatische Befunde am Text, sozusagen am Produkt. Es gibt die, finde ich, schwierigste Lage, dass man Text vor sich hat, dass aber Text ist, der eigentlich, ich nenne das mal Resultat von offenkundig formulierungsvermeidendem Schreiben ist. Also jemand hat nicht selber formuliert, sondern Textbausteine, auswendig gelerntes irgendwie montiert, also sich festgehalten an Vorlagen, die irgendwie aufs Papier gebracht, in welcher mnemotechnischen Anstrengung auch immer. Das heißt, eigentlich ist hier gar nicht geschrieben worden. Das ist, finde ich, die schwierigste Situation. Mir ist lieber ein Text mit Fehlern, der selber gemacht ist, als dieses Festklammern an sozusagen Fremdbausteinen. Dann gibt es natürlich, das kennen wir auch, Selbstgeschriebenes, erkennbar Selbstgeschriebenes, weil ungeschickt geschriebenes, unvollständige Sätze, Syntaxfehler, also auf der basalen Ebene zunächst mal Sprachprobleme. Dürfte es gar nicht geben, da hier allgemeine Hochschulreife vorausgesetzt wird, kommt sehr oft vor. Wir hatten unlängst das Thema Deutsch als Zweitsprache. Das kann ein Fremdsprachen-Background sein, der da das Problem ist, aber nicht selten. Es ist ja auch einfach Unbeholfenheit, Ungeschick, fehlende Handhabungskompetenz, was die deutsche Sprache angeht, die Schriftsprache. Dann gibt es den Befund, korrekt geschriebene Sätze, die aber in ihrem Zusammenhang irgendwie gestaucht hingesteckt scheinen. Die Gliederung ist schlicht holzschnittartig, es gibt Wiederholungen. Man merkt, dass der rote Faden, wenn überhaupt, mit Mühe beibehalten wird. Also sozusagen korrekt, aber holprig, sperrig und so in dem Sinne als Text eigentlich nicht wahrnehmbar, nicht lesbar, auch nicht gut rezipierbar. Hier würde ich jetzt im Unterschied zu den Sprachproblemen eher von Schreibproblemen sprechen. Dann nochmal eine etwas andere Lagerung. Man hat zwar flüssig dahingelegte Sätze, ich glaube, da kommt der Philosophie oft vor, sogar geradezu super elaboriert, wahnsinnig verschachtelt, wie auch immer, da hat sich jemand unheimlich engagiert, aber das Ganze ist kraus. Also gedanklich kraus, die Gliederung fehlt, Gedankengang verworren, Sätze gedrechselt wie sonst was und vielleicht auch grammatisch völlig in Ordnung, alle zu Ende gebracht. Man fragt sich aber, was will der Dichter mir sagen? Das würde ich mal jetzt als eine Mischung aus Schreib- und Textproblem, also im Sinne von Texterstellungsproblem, bezeichnen. Also es gibt da eine Schreibkompetenz, aber es gibt ein Problem, einen Text zu entwerfen auszurollen, ihn auch zu denken, was immer dieser Terminus genau bezeichnen mag. Letzte Variante, auch dramatisch, je nachdem, kann auch behebbar sein, Texte, die
alles Mögliche eigentlich enthalten. Man hat nicht das Gefühl, dass es irgendwie akut an einer bestimmten Kompetenz fehlt, aber es ist flüchtig, unkonzentriert, in der Sache oberflächlich. Also ein Textproblem, würde ich auch sagen, hier weniger ein Schreibproblem, aber mehr gelagert, dass man die Vermutung hat, es ist sozusagen fehlende Konzentration, keine Mühe gegeben, hingehuscht, irgendwie nicht ernst genommen, sich nicht eingelassen auf die Aufgabenstellung. Wahrscheinlich ließe sich diese Liste noch verlängern, aber man sieht schon in die unterschiedlichen Himmelsrichtungen die Problembefunde gehen und damit auch, was für ein komplexes Geschehen das Schreiben ist. Ich habe hier noch einmal rot umrandet den Zusammenhang, der vielleicht im engeren Sinne wirklich also sozusagen auf die Praktik Schreiben verweist. In den anderen Bereichen müsste man unter Umständen entweder vielleicht wirklich sozusagen Sprachlernanstrengungen vorschalten, die sich auch mündlich oder sonst wie abspielen könnten. Im Bereich dieses Unkonzentrierten sind es vielleicht eher sozusagen Einstellungsfragen, die auch unter anderem auch noch so stark reinspielen, dass man nicht einfach sagen kann, wir reden jetzt über Schreiben. So, das ist jetzt ein Paket von Überlegungen, die darauf hinauslaufen, dass, was ich eben gesagt habe, Schreiben leer und lernbar ist, aber nicht ohne den Rest. Ich würde das mal behelfsmäßig so zusammenfassen, dass zum Schreiben, Lernen und Lehren Textarbeit gehört. Das heißt, das Schreiben ist eigentlich keine Praktik, die man ablösen kann vom Thema Textarbeit. Textarbeit ist das, was neben dem Schreiben immer auch Lesen und Verstehen mindestens umfasst. Vielleicht auch drüber reden. Also wenn man dieses Viereck, ja, Lesen, Sprechen, Verstehen, Schreiben nimmt, dann hätte man so ein Set, das würde ich sagen, sind so Grundkomponenten der Textarbeit. Und ich glaube nicht, dass man das Schreiben da herauslösen kann. Also man wird nicht das Schreiben isoliert irgendwie bearbeiten können, ohne nicht auch über das Lesen zu reden und auch über Verstehen, Denken. Das ist natürlich ein sehr weicher Begriff, den ich mit Vorsicht erstmal jetzt hier nur, Sie wissen, was gemeint ist. Also Dinge, die mit innerem Monolog, mit Fokussierung von Aufmerksamkeit zu tun haben und so weiter. Das ist ein Nachteil, könnte man sagen, weil man gleich noch viel mehr mit in den Blick nehmen muss. Es ist aber auch ein Vorteil, weil es natürlich Zugänge vervielfältigt. Ich vermute, ich hoffe, dass ich da richtig liege, denn das ist eigentlich eine der Hauptinterventionsmöglichkeiten, die ich dort sehe, wo auch Schreib- und Sprachprobleme ineinander greifen, dass Lesen und Lesen üben eine ganz wichtige Hilfe ist, um Schreiben zu lernen. Also das sich beschäftigen mit gegebenen Texten, auch mit der Vielfalt der Machart, der Süffigkeit, der Sperrigkeit und so weiter gegebener Texte, ist eine Schulung des Blicks und des Gemüts, um es vorzubereiten auf die Frage, kann mein Satz so stehen bleiben, wie ich den da gerade hingeschrieben habe, oder will ich an meinem Text noch was korrigieren oder dergleichen. Also das Lektorieren, das Sprachgefühl oder wie man das nennen will, braucht Maßstäbe, Folien, Muster dergleichen kommt maßgeblich aus dem Lesen. Ich glaube, dass durch Abgleich mit sich selber nur begrenzt sozusagen Optimierungschancen gegeben sind und dass das auch tendenziell ein bisschen kirre macht. Jeder weiß, wie schwierig es ist, eigene Zeilen zu korrigieren. Es ist viel leichter, fremde Zeilen zu korrigieren. Und das Importieren von Fremdheit, dadurch, dass man Leseerfahrung von anderswo mitbringt in die Arbeit am eigenen Text, ist ganz, ganz wichtig. Konkret können also Lesen üben und gemeinsame Textarbeit im Seminar Teil der Vorbereitung auf Schreiben sein. Und auch zwei andere Punkte, die ganz wichtig sind als Erfordernis an Texte, also was Texte im wissenschaftlichen Zusammenhang leisten müssen, nämlich sie müssen gut gegliedert sein, sie müssen gegebenenfalls argumentativ aufgebaut sein und so weiter, wie auch sie müssen in der Lage sein, hervorragend zu referieren, zu paraphrasieren und so weiter. Das sind Kompetenzen, die ich
vor diesem Hintergrund nicht als Schreibkompetenzen, sondern als Textarbeitskompetenzen bezeichnen würde. Und die zu schulen hat auch nur Sinn in diesem Viereck, sag ich mal, von Lesen, Reden über Texte, Gelesenes also, Schreiben, gegebenenfalls auch Reden über Geschriebenes und Verstehen, Denken. Also diese Einbettung vervielfältigt die Arbeitspakete fürs Lernen im Bereich Schreiben, aber sie vervielfältigt auch die Zugänge. Und es bedeutet, indirekt arbeiten wir immer auch zumindest an den Vorverständnissen, mit denen unsere Studierenden ans selber Schreiben gehen, wenn wir mit ihnen Textarbeit betreiben im Seminar. Also ich spitze es noch ein bisschen zu, ich denke, dass die Textarbeit im Seminar bis hin zu der Frage, wie man selbst sozusagen es vormacht, wie man Texte auffasst, vorbildhaft funktioniert. Also etwas ist, an dem man was abnehmen kann, in ganz vielerlei Hinsicht. Unter anderem kommen wir gleich auch nochmal drauf, die Ernsthaftigkeit. Hier phänomenologisch nochmal etwas rangezoomt, jetzt kommt es zu den Sachen, die auch für Philosophen interessant sind, also Sprachphilosophisch und so weiter am Thema Schreiben, Lesen. Wenn wir sagen, Schreiben verweist eigentlich immer irgendwie auf diese multiplen Aspekte von Textarbeit, dann lässt sich das auch ganz konkret an der Praktik Schreiben festmachen. Hier sind jetzt so die Andockpunkte, an denen man ansetzen kann, wenn man die Zeit hat, wirklich über Schreiben selber zu diskutieren mit Lernendengruppen und da auch Dinge auszuprobieren. Wir merken dann, dass das Schreiben, also Sätze machen, ich rede jetzt gar nicht vom Anfang von Texten, das ist sowieso ein hochstilisiertes Sonderproblem, aber dass wir schreiben, indem wir innerlich adressieren, also die Arbeit des Formulierens hat was zum Beispiel auch mit dem zu tun, was wir tun, wenn wir sprechen. Wir adressieren uns in irgendeiner Weise. Oft ein ganz zentrales Problem beim Schreiben von Arbeiten im Lehr-Lern-Zusammenhang, in der Wissenschaft, man hat keine Adressierung. Was ist eigentlich meine innere Adresse, wenn ich was schreibe, wenn ich eine Hausarbeit schreibe oder wie auch immer? Oft ist es nämlich der Dozent, die Dozentin, und das ist blockadeträchtig und auch ganz kontraproduktiv. Also muss man eine Idee von eine Publikumsimago, ein Adressatenimago haben, um eine Idee zu haben, zu wem rede ich eigentlich, wie viel muss ich erklären, ja? Warum referiere ich das? Ja? Also eine Idee zum Beispiel von jemand, der nicht so genau Bescheid weiß wie der Dozent, ist ganz wichtig. Jemand, der oder die bestimmte Vorverständnisse hat, also zum Beispiel vielleicht vom Fach ist oder dergleichen. Also das ist gar kein trivialer Punkt, diese innere Adressierung. Auch die Frage, was soll gesagt werden, überlege ich mir ja nicht allein irgendwie unter dem Sternenhimmel, sondern das hat ja was mit Sachen zu tun, von denen die Rede sein soll, aber eben auch mit dieser Adressierungsdimension, dass es angebracht ist, Bestimmtes zu sagen, weil ich eine bestimmte Darstellungsaufgabe bewältige und die nur Sinn macht in so einer adressierten Situation. Ganz wichtig, da spielt auch das Sprechen unter Umständen eine technisch hilfreiche Rolle, ist, wenn ich versuche zu formulieren, ich drücke das jetzt sehr platt aus, dann ist es ja nicht so, dass ich abwarten kann, ob mir jetzt endlich der richtige Satz kommt. Sondern ich muss ja irgendwie Sätze machen. Das heißt, ich muss irgendwas auswerfen an sprachlichem Vorgriff, um mal so einen Satz oder mehrere oder auch eine Idee von einem Abschnitt anzupacken. Das ist nicht trivial, dass man das tun muss. Also gerade in Zeiten des Computers kann man ja immer ganz schnell lesen, was man mal hingeschrieben hat. Und wenn man da auch darauf achtet, wie man selber arbeitet, wenn man jetzt gerade ein bisschen ratlos ist, wie es weitergehen soll, dann ist das sehr oft Versuch und Irrtum. Das heißt, der Computer verführt mehr als andere Schreibtechniken dazu, mal auf Probe was hinzuschreiben, zu lesen, ob sich es nach einem anständigen Satz anliest, und den gegebenenfalls zu verwerfen oder neuen anzufangen oder entstehen zu lassen. Das aber führt zu einer relativ passiven inneren Herangehensweise an die Formulierungsaufgabe.
weil man mal probiert, so unverbindlich. Das heißt, in Zeiten von Computer ist es für mein Gefühl sehr wichtig, im Auge zu behalten, dass Sätze antizipiert werden wollen, dass sie geworfen und gemacht werden wollen. Also wie ein Ballwurf oder sowas in der Art. Um sich da im Zweifel zu zwingen, dass man nicht einfach abwartet, auf einen der richtige Satz überfällt sozusagen oder einem, der von irgendwoher zufällt, ist es eine Möglichkeit, laut zu sprechen. Also bevor man das hinschreibt, was man jetzt so ungefähr denkt, das einfach mal zu sagen, um dann die geschriebene Formulierung zu wählen. Das andere habe ich eben schon mitgesagt. Natürlich geht Formulierungsarbeit, gerade weil es so leicht geht mit dem Computer, eben auch immer mit sich selbst lesen einher. Auch da kann man rumprobieren, wie lang zwinge ich mich dazu, jetzt erstmal hinzuschreiben, bevor ich unterbreche, zum Zweck, mich selbst zu lesen. Also es kann eine gute Form von Selbstdisziplinierung sein, zu sagen, ich schreibe jetzt erstmal noch 3 Sätze, bevor ich wieder unterbreche, um anzuhalten und zu lesen, was ich schon geschrieben habe, um zu gucken, ob das mich überzeugt oder nicht. Um sozusagen Züge reinzubringen ins Geschriebene. Ich will damit nur sagen, wie eng Lesen und Schreiben auch in der Arbeitspraxis zusammenhängen. Es gibt ein inneres Mitsprechen oder inneres Sprechen beim Schreiben, das gar nicht lauter Artikulation bedarf. Das ist auch... ich weiß nicht genau, wie die Experten, also die Experten für Kehlköpfe können nachweisen, dass wenn man schreibt, minimale Reflexbewegungen im Zungenbereich tatsächlich immer auch mitlaufen. Also irgendwie formulieren wir auch artikulierend mit unserem Sprechapparat, wenn wir schreiben. Das gibt es, das kann man auch nutzen. Also wenn man zu sehr dran denkt, ist natürlich total verstörend, aber man kann auch versuchen, das so ein bisschen zu nutzen, in dem Sinne, dass man das nicht für irgendwie befremdlich hält, sondern diese Nähe von Schriftsprache und verbaler, unwillkürlich und leichter in der Regel funktionierender Sprache zu nutzen. Dann ganz wichtig, das aktive Basteln, das aus all diesen Komponenten gemeinsam besteht. Da wird irgendwie geguckt, verstanden, gesprochen vielleicht auch, oder man hört mit, wenn man irgendwie Dinge liest. Das ist eine ganze Fülle von weiteren Praktiken, die eben aber auch Lesen, Formulieren, Denken ganz eng zusammenbinden. Also wenn Sie überlegen, was man tut, wenn man Überschriften variiert und dreht, man kostet die lautlichen Komponenten aus, die da möglicherweise dranhängen. Das Vergleichen geht hinein bis in die visuelle Dimension von Texten, dass es irgendwie sozusagen schöner aussehen kann in einer bestimmten Konstellation. Symmetrien und solche Geschichten können da relevant werden, die man nur im Geschriebenen sieht. Also es gibt einen Haufen Facetten, die da eine Rolle spielen. Auch Korrigieren ist eine interessante Praktik, wenn man sich das mal genauer anschaut, was passiert, wenn man einen Text korrigiert. Das läuft auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen dieser Filme zugleich. Ja? Also die Lautlichkeit dessen, wenn man es denn leise vor sich hin sprechen denkt, Geschwindigkeitsfragen, Zäsuren, die relevant sein könnten, um zu betonen oder dergleichen. Platzierung von Highlights, sage ich mal, in Fachphilosophie sind Begriffe sehr wichtig. Das heißt, es kann von Belang sein, erstens zu wissen, was sind sozusagen die Schwergewichte von Termini in meinem Text. Das ist aber sicher in anderen Disziplinen auch so, dass es Fachausdrücke gibt oder Formulierungen, die sozusagen von Gewicht sind, die man auf Tablett setzen will im Text. Wo positioniere ich die, inflationiere ich die nicht, wenn ich die zu Hause vorher schon genannt habe, also wie platziere ich Knaller, ja? Wie spiele ich das erstmal und bereite vor und bumm, kommt dann irgendwann solche Dinge. Das ist dann schon Feinschliff, da kommen wir in Bereiche eben von Tonlagen, Stil und dergleichen. Auch das ist eine nach oben offene Richterskala, extrem interessant und natürlich schön, wenn es gelingt, hier Freiheiten einzuüben, die es erlauben, Zugzwänge kennenzulernen, zu nutzen.
Beim Korrigieren, finde ich, kann man eigentlich gar nicht oft genug den Studierenden auch klar machen, dass Schreiben nochmal Schreiben ist und umformulieren. Dass also oft Studierende an sich selber den Anspruch haben, den Satz, den ich jetzt einmal in den Computer eingebe, das muss dann sitzen. Aber wir alle kennen das ja, dass Writing is Rewriting und dass man den Studierenden auch klar machen kann, zu sagen, kann passieren, dass erst die vierte Version sitzt und dass das überhaupt nichts Schlimmes ist und dass erst durch das nochmal schreiben, ja, wird, die eigenen Gedanken auch besser sortieren werden. Also ich stelle fest, dass meine Studierenden immer nur bereit sind, andere Textoberfläche zu korrigieren und Kommas irgendwo zu verstreuen oder irgendwo eine Endung richtig zu machen, aber sich eventuell die Logik eines Satzes nochmal anzugucken, wenn irgendwelche Verweise nicht stimmen, dass man sie dazu ermuntern muss, zu sagen, auch die großen, wichtigen Leute schreiben nicht aus mehreren Versionen.
Absolut wichtiger Punkt, also komme ich nachher auch gleich nochmal drauf. Das ist ganz richtig. Also dass diese Freude am Basteln zu vermitteln und nicht so irgendeine, ich habe das ja später dann Genieästhetik genannt, das ist ja auch in Geisteswissenschaften sehr beliebt zu glauben, dass man ganz besonders toll ist, ja, wenn man ein halbes Jahr rumrennt und nachdenkt und irgendwann wuff, ja, kommt sozusagen das fertige Produkt. Und daran darf man dann nicht mehr rühren. Das ist dann, und wenn es nicht klappt, dann ist man Versager. Völliger Quatsch. Ja? Ich würde auch auf jeden Fall ermutigen zur Vervielfältigung von Versionen, zu mehreren Anläufen und dergleichen. Ich würde aber nie sagen, irgendetwas ist unverbindlich. Ich würde nicht zum Provisorischen raten, sondern ich würde sagen, jedes Mal ist ernst. Aber es kann fünfmal ernst sein und es wird jedes Mal besser. Also ich würde nicht die Verharmlosung des ersten Schritts oder so, also so reinschleichen, das würde ich, glaube ich, nicht tun. Sondern ich würde immer dazu anhalten, es ganz ernst zu nehmen. Aber mit der beruhigenden Gewissheit im Hintergrund, dass das ja nicht das letzte Mal ist. Man kann es beliebig oft ganz ernst nochmal besser oder nochmal anders oder man kann auch ganz ernsthaft wieder wegschmeißen. Aber ich würde nicht dazu raten, Provisorisches hinzuschreiben. Das würde ich nicht tun. Also denn mit dem Bewusstsein des Provisorischen, des bloß Halbernsten, das würde ich nicht tun. Also da würde ich eher sagen, es ist immer ernst. Also Halbernst ist eine Zumutung. Also das geht nicht. Das wäre mein Weg, diesen Widerspruch zu lösen. Also man hat ohne Ende Zeit. Aber man darf sich nicht vormachen, dass man sozusagen unverbindlich arbeiten darf. Unverbindlich arbeiten ist gar nicht arbeiten.
Das heißt doch unverbindlich denken.
Ja.
Also ist nicht der Punkt, den man überwinden muss, die Vorstellung, wenn ein Text von mir produziert wird, muss er eigentlich als fertiger Text produziert werden. Das war ja der Punkt, den Sie hatten. Und das kommt ja vermutlich auch daher, dass man ja zunächst einmal immer mit, also häufig mit fertigen Texten zu tun hat. Also wenn man Philosophen liest, dann sind das fertige Texte.
Manchmal sterben.
Das, was an sozusagen produktiver Überarbeitung und kreisförmiger Wirklichkeit da drin ist, das ist ja im Grunde verborgen. Das sind ja die philosophischen Texte, was sie eigentlich nicht haben. Trotzdem hat es natürlich in der Produktion eine große Rolle gespielt.
Ja.
Also, kann man sagen, das kommt vielleicht auch an, eine angemessene Vorstellung von der Produktion von Texten zu haben. Und da sozusagen so etwas wie Rückkopplungsschleifen und so weiter. Und es ist nicht so sehr die Frage von Ernsthaftigkeit oder Unernsthaftigkeit, sondern so, sozusagen angemessener Notwendigkeit, eine Rückkopplung, Erfahrung mit den eigenen Texten machen zu können und darauf wiederum zu reagieren.
Würde ich sofort genauso zustimmen. Also der Knackpunkt ist, dass man ganz klar vermittelt, es muss nicht fertig sein. Es kann sogar sein, dass es nie fertig wird. Aber ich würde nicht die Ausflucht lassen einer sozusagen Kindlichkeit in Bewältigen der Aufgabe. Also das ist die ganze Aufgabe. Es ist immer ernst. Da würde ich großen Wert drauf legen, weil sonst dieser abgesicherte Modus, das, ich glaube nicht, dann ist der Spiel. Das wird sozusagen immer wieder zu sozusagen Kindlichkeitsappellen, dann, also das, man bestärkt ja eigentlich gerade. Ja, wann ist es denn, darf ich jetzt noch unverbindlich oder so? Ich glaube auch nicht, dass das hilft. Weil dann guckt man auf irgendwas, aber weiß man, es war ja sozusagen noch im abgesicherten Modus. Also ich würde dann lieber irgendwas loben und weiter bearbeiten, was ein Anfang war. Ja? Also ein ernsthafter Anfang. Und natürlich auch jederzeit offenlegen, dass ich auch so arbeite. Dass ich nicht per se irgendwie da klüger bin oder dass ich nicht weniger Schwierigkeiten habe mit einem weißen Blatt vor mir oder irgendwie sowas. Vielleicht, wenn wir noch weiter hüpfen, da kommt nochmal auf der Ebene sozusagen der Vorschläge, was zu tun sein könnte, kommt dasselbe Syndrom nochmal wieder. Hier noch ein ganz kurzer Ausblick auf die nicht geisteswissenschaftlichen Fächer. Ein bisschen interdisziplinäre Erfahrung habe ich auch. Und ich habe auch eben durch diese lange Zeit an der Fernuni auch viel Erfahrung mit Leuten, die lange im Beruf waren und dann wieder studiert haben. Ich würde in beiden Fällen sagen, vielleicht braucht man im einen oder anderen Fach nicht so lange Texte schreiben und auch nicht sozusagen so textbezogen Texte produzieren, sondern eben es geht dann mehr um Sachen oder um kommentierende Texte zwischen Tabellen oder irgendwas in der Art. Im Prinzip würde ich aber sagen, man kann keine halbe Portion der To-Dos identifizieren, die jetzt sozusagen in anderen Fächern nur gebraucht würde, sondern man muss das Ganze auch da vom Anspruch her anpeilen. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, das zuzuschneiden auf das dem Fach angemessene Maß, aber vom Set der Aufgabenstellungen kann man das nicht sozusagen von vornherein entlasten, sondern es ist auch hier der ganze Anspruch im Spiel. Wie man den jetzt umsetzt und wie sehr man das vielleicht auch auf Idiome fachtypischer Art oder auf bestimmte, wie in Rechtswissenschaften, auf bestimmte standardisierte Formulierungen, Wendungen und deren kundigen Gebrauch bringt, das mag ein anderes Thema sein. Aber auch gerade, wenn standardisiert gearbeitet wird, ist es nämlich sehr genau wichtig zu wissen, also sehr wichtig zu wissen, wie man kleine Abweichungen produziert, wie man die Pointen verpackt, sozusagen in die Minimalvarianten innerhalb der Standards. Also das erfordert eigentlich auch eine hohe Kunst. Zweiter Punkt, das ist vielleicht auch eine streitbare These, obwohl das so ist, dass ich sagen würde, der ganze Anspruch ist eigentlich für alle Fächer in irgendeiner Weise relevant, würde ich sagen, es gibt keine allgemeine Schreibberatung, die sinnvoll jedenfalls im universitären Zusammenhang funktionieren kann, sondern ich würde, weil wir nicht unendlich viel Zeit haben und weil wir eben auch nachher in Fächern die Leute irgendwie sehen wollen mit ihren Leistungen, ich würde sagen, das muss immer auch zugleich mit einer fachlichen Sozialisation einhergehen. Das heißt, das Erfordernis, schreiben zu lernen, ist an der Universität immer auch schon das Erfordernis, sich in fachscharf in Genres zu üben. Und da kann man nicht irgendein Vorfeld vor die Klammer ziehen und sagen, an den und den Formaten, hier für alle oder so, übt man das erstmal und danach entlässt man die Leute in ihr fachliches Schreiben. Das ist natürlich ein Problem, weil man damit Ressourcen auch nicht vor die Klammer ziehen kann. So, ich bin ein bisschen schnell aus Zeitgründen. Jetzt mal in die andere, eher die pragmatische Perspektive, wie kann man da was lehren? Das jetzt, wie gesagt, nochmal unter dem Vorzeichen, ich rede hier nur aus irgendwo einem recht unsortierten Erfahrungswissen heraus. Nochmal 4 Punkte, was nicht reicht. Und dann 3 Sachen unter dem Stichwort Anlässe schaffen, Motivation, Feedback und Geduld. Was nicht reicht, lässt sich schnell nennen. Einiges weitere kann man vielleicht auch
aus einschlägigen Ratgeberbüchern, die ja alle ihre Verdienste haben, rausziehen und dann doch auch gleich zu sagen, irgendwie reicht das nicht. Also es reicht nicht, Schemata zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten zu vermitteln. Im Gegenteil, ich könnte diese Dinger gegen die Wand werfen. Immer wieder, einfach Philosophie völlig unangebracht, als erster Abschnitt irgendwie sowas über den Autor und seine Biografie, er war geboren in Königsberg, dann und dann und hat Königsberg nie verlassen, ist absolut uninteressant, je nach Fragestellung, die Kant betrifft, wird man alles aber nicht das jetzt wissen wollen, jedenfalls nicht in der Philosophie. Es gibt da sonst eben Schemata, helfen wenig. Also das bisschen, was an Schemata wirklich fruchtbar ist, kann man sich auch 1-3 selber denken, wenn man einigermaßen versteht, wie das Fach tickt. Also das, die Gliederungsoptionen, die sich nahelegen als einfachste Form, was zu gliedern etc. Es reicht leider auch nicht aus, Zitationsregeln zu vermitteln und dergleichen Formalia, auch wenn das ganz wichtig ist und erstaunlich lange braucht, bis Studierende das können. Meine Erfahrung ist, dass es am besten ist, denen zu erklären, wozu Zitationsregeln da sind, dass sie sich irgendwie daran gewöhnen, dass man das machen muss und wie man es auch aufbauen kann. Aber es ist wichtig, das zu lernen und zu lernen, aber das reicht auf keinen Fall aus. Es reicht auch nicht aus, was in einschlägigen Handbüchern gerne in wortreich umschrieben wird, wie man sozusagen Themenwahl weiter zu organisieren. Das ist kein wirklich geeigneter Leitfaden, um das, was ich schreiben oder die Aufgabe, einen Text zu bauen, nennen würde, zu bewältigen. Denn wenn man zu, inhaltslastig eine noch irgendwie nicht in den Griff bekommene Schreibproblematik denkt, dann wundert man sich immer, wieso man, obwohl man die Inhalte doch jetzt irgendwie verstanden zu haben glaubt, immer noch nicht so richtig zu einem Text kommt. Also es gibt da schon auch die Nötigung, auf die Form zu achten, und zwar ein Stück weit autonom. Also nicht nur vom Inhalt her kann sich das ergeben, obwohl der Inhalt natürlich eine ganz, ganz große Rolle spielt, klar. Und allgemeine Hinweise, die so mehr Logik, Konsistenz, Stringenz, ja, also achten Sie darauf, dass irgendwie Kausalitäten, wirklich Kausalitäten oder sowas, das ist alles auch richtig nützlich und gut, aber das hilft eben nicht an den Knackpunkten unter Umständen. Hier einige etwas bodennähere, vielleicht auch ein bisschen plattere Überlegungen zum Thema Anlässe schaffen. Also Anlässe heißt Schreibanlässe. Wenn wir genau hingucken, kommt man unheimlich lang, auch unter Bologna-Bedingungen, unheimlich lang durch Studium ohne zu schreiben. Wir haben ja auch gar nicht die Möglichkeit, das wirklich zu kontrollieren, ob geschrieben wird. Und wir sagen es aber auch zu selten, wie wichtig Schreiben auch schon sozusagen in der Begleitpraxis des Studierens ist. Also ganz wichtig, man muss sowas vermitteln wie die Normalität ubiquitären Schreibens. Das heißt, mit Stift wird gelesen, es wird exerpiert, man muss auch überlegen, unter Umständen darauf eingehen, dass wir nicht von Stift reden und die längst mit dem PC oder mit irgendeinem kleinen Device arbeiten. Also muss man irgendwie auch gucken, also wie wollen die schreiben? Wir wissen ja alle, dass es da keinen Königsweg gibt, also auch was die Geräte angeht. Wichtig ist aber, das zu thematisieren und auch vorzuführen. Also auch so, wie man selber agiert, Papier, andere Schreibgeräte wirklich auch so einzubinden in die Textarbeit, dass man sehen kann, dass es ohne gar nicht geht. Man kann auch wenn man damit vielleicht Schmunzeln erntet, immer wieder sozusagen diese selbst organisierten, regulierten Praktiken, die da hinzugehören könnten, ins Spiel bringen und erwähnen und erzählen, dass man das selber früher gemacht hat und dass das ganz normal ist, dass man sich zu Hause Ideen aufschreibt, Sachen, die man später vielleicht irgendwann mal machen will, die man für ein interessantes Thema hält, dass man sowas wie Denktagebücher zu kniffligen Fragen, Kommentare zu Texten, wie Mini-Rezensionen, wie fand ich die und dieses und jenes Buch oder sowas, Blogs von mir aus, also das können auch interaktive Formate sein, man kann sich auch gegenseitig Briefe schreiben. Wir haben uns im Studium zeitweilig gegenseitig gelehrte Briefe geschrieben, damals natürlich in Nachahmung irgendwelcher Korrespondenzen von irgendwas, schrecklich peinlich, aber ich meine allein, dass das ubiquit erstmal auf so eine Idee kommt, ja, dieses Verschriftlichen, da gibt es variable Formate und nichts ist zu albern, um nicht irgendwie spannend sein zu können. Ähnlich Lektorieren, das heißt also auch das kontrollierende, verbessernde Umgehen mit Texten, mit eigenen, mit den Texten anderer, mit Texten, die man in der Zeitung liest. Man soll mal versuchen, einen Zeitungsartikel zu korrigieren oder stilistisch zu verbessern oder so. Das sind also Aufgaben, die man eigentlich nur an die Studierenden im Sinne von Anregung platzieren kann. Vielleicht kann man es irgendwo mal im Seminarkontext auch ausprobieren. Dieser Punkt Prüfungsform variieren auf dieser Liste, der ist natürlich direkt in unsere Hand gelegt. Wir können auch da zumindest ein bisschen variieren, indem wir zum Beispiel frei zu gestaltende Protokolle und nicht immer nur Hausarbeiten eines bestimmten Umfangs als schriftliche Leistung einfordern. Ich mache das jetzt im Grundstudium immer häufiger. Hat auch den Effekt, dass man dann nicht mehr irgendwie Plagiatschecks machen muss. Drei Protokolle, a 5 Seiten, anstelle einer Hausarbeit. Oder 5 Seiten plus x. Das ist derselbe textuelle Umfang wie eine 20 Seiten Hausarbeit. Ungleich herausfordernder von der Gestaltungsaufgabe. Und ich gebe keine Musterlösungen oder so sieht ein gutes Protokoll aus, sondern erkläre, was für eine Funktion ein Protokoll hat und dass es ungefähr 1 Million Möglichkeiten gibt, gute Protokolle zu schreiben. Sie sollen einfach mal gucken, was Ihnen stimmig scheint. Punkt ist natürlich, man muss es korrigieren und ideal ist, wenn man es so korrigieren kann, dass vor dem nächsten Protokoll das davor schon korrigiert zurückgegeben ist, sodass Feedback möglich ist. Das macht Arbeit. Ich habe das jetzt unlängst in einem Pro-Seminar von 130 Leuten mit 110 Leute gemacht, das ist schon ziemlich viel Arbeit, aber der Effekt ist frappierend. Also gerade wenn es drei nacheinander sieht, man sieht wirklich die Entwicklung. Man kann auch Tandems oder Arbeitsgruppen anregen, das ist nicht neu, aber doch auch wichtig. Gerade Tandems können sich bewähren, weil man kann die natürlich ein Stück weit auch einladen, dass sie einfach versuchen, Teile ihres Studiums auch zusammenzuhalten, nicht nur zu einer Lehrveranstaltung. Also das haben wir in der Doktorandenausbildung ja auch als gelungenes und spannendes Arbeitsformat entdeckt. Das ist, glaube ich, noch gar nicht ausgereizt, was man mit Tandems alles machen kann. Ja, letzter Punkt, vielleicht klingt auch ganz bodennah, ist er auch, aber ist nicht trivial, immer ganze Sätze. Also weder Protokolle noch Hausarbeiten noch sonst irgendwas werden irgendwie als aufgemotzte PowerPoint-Folien entgegengenommen. Auch nicht, wenn ein Referat, das ansonsten ganz passabel war, dann in seiner schriftlichen Dimension einfach nur als die dazugehörigen PowerPoint-Folien irgendwie zugemutet wird. Auch das findet nicht statt. Also ganze Sätze immer. Keine Bullet Points. Also ich meine, mein eigener Beitrag jetzt würde durchfallen. Aber das ist also dieses sozusagen infinitivisch werden und nur noch sozusagen unter dem Tabellierungsgesichtspunkt untereinander gestellt werden von Gesichtspunkten. Da in der Philosophie ist das tödlich, aber ich glaube auch in anderen Disziplinen, wo es irgendwie ums Argumentieren geht. So, dann eine sehr spannende und so ein bisschen heilige Dimension, Motivation, Feedback. Ich habe das eben schon angedeutet, ein Stück weit macht man sich da mit dem unguten Gefühl, irgendwo zwischen Clown und Performer zu agieren, natürlich selbst zum Teil des Lehr-Lern-Geschehens, aber wie auch beim Lesen, beim Diskutieren und beim Arbeiten mit so abstrusen Dingen, wie wissenschaftliche Objekte sie nun mal sind, ist es beim Schreiben auch ganz wichtig, dass man selber vormacht, was der Ernstfall ist, einen Text zu machen. Dass man Dinge auf die Goldwaage legt. Das heißt ja nicht, dass man Bier ernst sein muss oder Stirnfalten haben muss oder so, aber dass das sozusagen eine Sache der Leidenschaft ist, dass da alles zählt, alles Reize hat oder Geheimnisse haben kann oder wenn nicht, dann war es ein Text, der geblufft hat sozusagen. Ja? Also dass das ein Stück weit kann man versuchen, das durch Verkörperung noch deutlicher zu machen. Natürlich kann man es auch sagen, und es wird natürlich auch durch Texte, die man ins Spiel bringt, ebenso bezeugt, Schreiben ist kein Hilfsmittel, so nebenher, und es ist auch nicht bloß die Umsetzung von Gedachten. Also es ist nicht so, dass man erst irgendwas denkt und dann drückt sich das sozusagen in Form eines Textes ab. Das ist gar nicht der Fall, sondern das Denken, das Gedachte wird verfertigt in der Niederschrift. Genau wie es verfertigt wird in der Rede, falls man verbal schreibt, sage ich mal, Sätze setzen.
In Seminarlektüren kann man auch in der Art, wie man mit Texten umgeht, glaube ich, schon Nuancen vermitteln. Also zum Beispiel Textqualität, damit meine ich jetzt nicht Noten geben, ist ein toller Text, ist ein schlechter Text. Aber das zum Beispiel ist ein Punkt, damit darf man Studierende nicht alleine lassen, dass wissenschaftliche Literatur oft nur mäßig gut ist, was die Textqualitäten angeht. Die sind keine Geisterfahrer, wenn sie mit dem Aufsatz X ein Problem haben, weil der Aufsatz X vielleicht eher, ja, nicht wirklich konsistent geschrieben ist oder zu schütter ist, zu lang eigentlich, unnötig lang, nur im Schlussteil wirklich interessant oder irgend sowas. Also auch solche Beobachtungen kann man, indem man sie laut benennt, zum Mittel machen, den Leuten ein Gefühl zu geben, dass ihre Leseerfahrung nicht trügerisch ist, sondern dass sie schon recht haben mit dem Gefühl, der Text ist langweilig oder dieser Text ist wahnsinnig dicht. Ja? Und insbesondere in der Partie 2 und 3 muss man eigentlich dreimal anfangen, aber man kriegt dann beim näheren Hin schon mit, dass da sozusagen was drinsteckt, ja, oder so. Also diese deskriptive, dieses mit ein Spiegel dafür sein, dass die eigene Leseerfahrung keine momenthafte, total zufällige Angelegenheit ist, sondern dass die sehr klar verortbar mit der Beschaffenheit dieses Textes zu tun. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das meine ich mit für Textqualität sensibilisieren. Das steigert auch das Selbstbewusstsein im Umgang mit Texten. Weil man sich dann nicht für blöd hält, wenn man einen Text super findet oder einen anderen Text ganz blöd, dann weiß man, da wird was dran sein. Der eine ist auch einfach besser, ja? Und der andere ist weniger. Und man kann auch ermutigen zu sagen, na, überlegen Sie doch mal, wollen Sie lieber schreiben wie Hegel oder lieber wie Kant? Ja? Also ich sehe es mal. Ne? Also, ja, so extrem unterschiedliche Textbeschaffenheiten, ja. Und warum soll man mal so drüber nachdenken? Also ich meine so im Sinne von, ne? Ziele stecken. Im Magenfach ist es auch üblich, eigene Vorlesungen vom Manuskript abzulesen. Ich weiß, dass das als total bieder und uncool gilt. Ich kann auch PowerPoint, aber die Bedeutung, die der schriftlich ausformulierte Satz hat, also die spezifische Bedeutung, andere Bedeutungen hat er vielleicht nicht, er ist weniger authentisch, er ist weniger lebendig, er ist weniger, hat weniger Unterhaltungsfaktor möglicherweise. Die Würde des sozusagen schriftlich ausformulierten Ganztexts dokumentiert man auch, indem man dem Format Vorlesung nicht völlig den Kredit entzieht, also dem Format vom Manuskript gelesene Vorlesung. Ich will damit nichts gegen freigesprochene Vorträge sagen, aber es sind zwei unterschiedliche Formate mit unterschiedlichen Leistungspeaks an ganz unterschiedlichen Stellen. Und es gibt eine spezifische Würde, Wucht und Klugheit, die Sprache nur im voll ausformulierten Manuskript erlangen könnte.
Das setzt auch trotzdem voraus, dass der Vorlesungstext trotzdem nicht Schriftsprache ist.
Nein, genau. Wenn es ein zu sprechender Text ist, muss er natürlich anders geschrieben sein als ein reiner Lesetext. Das gilt ja auch für gute Vorträge. Also das gilt, ja, unbedingt. Insofern ist es ein Genre eigener Art, solche Manuskripte zu schreiben. Und man muss sie natürlich auch performen können. Der tollste Text, wenn er da vor sich hingemüht ist und falsch betont, fällt in sich zusammen wie ein, da kommen jetzt so küchentechnische Analogien, also klar, das ist eine Multimedia-Geschichte, völlig klar. Auch ein Vortrag ist Multimedia, weil die Performance eine Rolle spielt. Aber mir ist wichtig, die Würde sozusagen des Geschriebenen dabei auch im Blick zu behalten. So, das ist zum Thema Motivation. Also weil ich vorhin gesagt habe, so etwas flapsig, Lehren ist verführen. Also ich glaube, dass das ansteckt. Auch wenn ich an meine eigene Studiererfahrung denke, so untypisch kann ich jetzt gar nicht sein. Dass nicht bestimmte Zuhörerfahrungen noch auch einfach eine Leuchtboje einfach darstellen, auch im Gedächtnis bis heute. Also für so funktioniert Denken oder so funktioniert Aha-Effekt oder so funktioniert Sprache. Und ich will damit nicht sagen, dass man irgendwann denken kann, dass man selber das auch kann, solche Leuchtbojen zu setzen, aber es sollte die Idee sein, der man huldigt in der Lehre auch. Und das, was man tut, so anstecken kann oder wenigstens so anstecken können sollte. Feedback. Jetzt etwas bodenständiger wieder auch in der bilateralen Arbeit mit Studierenden, wenn es um hin und her von Texten geht.
Also auch wenn man sich vorkommt wie so eine Grundschullehrerin, ich streiche alle Schreib- und Sprachfehler an. Beziehungsweise wenn es mir zu viel wird und ich jetzt aufhöre anzuschreibe ich dran, das streiche ich jetzt nicht mehr an, kommt im Folgenden aber noch zahllose Male vor oder so. Das heißt, irgendwie muss der Standard klar sein, dass man nicht einen irgendwie hundsmiserabel geschriebenen Text durchwinkt und sich dann nur auf irgendwelche Inhalte konzentriert oder auf richtige Zitationen oder so. Das, also so blöd man sich vorkommt. Und ich schreibe auch drunter, hier sind erschreckend viele Orthographiefehler drin, das muss sich ändern, sonst können Sie Ihr Studium nicht beenden. Also das ist eine wichtige Dimension. Und ich denke auch, man kann... Also ich habe es auch schon erlebt und das hat mir tief zu denken gegeben, dass mir Studierende, die ich vorgeladen habe, weil ich gesagt habe, also wir müssen mal reden auch über diese Seite von Text und so, dass die mich mit Kinderaugen angucken und sagen, das hat mir noch nie jemand gesagt in den letzten Jahren. Ne? Also man erspart sich das häufig. Viele ersparen sich das. Und insofern müssen wir uns ein bisschen auch an der eigenen Nase ziehen, wenn wir uns dann wundern, dass sich nichts ändert. Was nicht sehr schwer fällt, auch wenn es eine Arbeit aussieht, ausführlich Randbemerkungen zu machen beim Lesen und Korrigieren. Das heißt also, das, was man ohnehin denkt, auch eben gerade mal dran zu kritzeln oder so. Also auch diskutierende Randbemerkungen. Also auch im Sinne von, ach, das ist ja interessant, hier fiel mir noch ein, oder so. So viel Zeit kostet das nicht, das eben noch dran zu schreiben, wenn man eh liest. Das hat nicht nur den Effekt, dass man jetzt noch einen Gedanken da irgendwie dazu tut oder irgendwie seinen Senf dazu, sondern das hat einen ganz anderen Effekt. Der ist ein bisschen unheimlich, aber es ist so. Es schafft irgendwie eine Bindung. Es schafft eine Adressierung für die Studierenden. Wenn ich eben gesagt habe, man muss Texte adressieren können, wenn diese diskutierenden Feedbacks sind eine Möglichkeit, dass er oder sie beim Schreiben an diesen Gesprächspartner, der in dieser Diskussionsnotiz steckt, denkt als mögliches Gegenüber. Beim Schreiben, beim Entwickeln von was und so weiter. Also man bietet eine Art von Partnerschaft im Austausch über die Sache an. Und das muss gar nicht heißen, dass diese Person dann nun fünfmal irgendwie E-Mails schreibt und noch weiter diskutieren will. Es ist einfach eine Art Imago, die damit mit dem Text zurückgegeben wird. Wenn jemand deinen Text liest, dann ist das dein Gesprächspartner, der dir sich dann auch Gedanken macht an der Stelle, wo du da irgendwie was und so weiter. Also das ist eine Art Dialog-Setting, das dadurch begründet und auch etabliert wird. Das auch durchaus im Forum internum, also einfach im Innenleben der Schreibenden dann weiter funktionieren kann. Nee, ich bin da auch nur drauf gestoßen, weil es mir selber so geht. Wenn mir irgendwie jemand anders was dran schreibt, dann ist das irgendwie immer so erleichternd. Man fragt sich, warum. Und ich glaube, es ist unter anderem deswegen, nicht nur, weil das in der Sache möglicherweise ein relevanter Hinweis ist, sondern wegen dieses Hallo-Partner-Spiels, das damit aufgemacht ist. Ja, wenn es irgendwie ziemlich horrormäßig aussieht in so einem Text, verlasse ich mich nicht drauf, dass viele Korrekturen dann zurückgegeben sind und Studierende gucken sich das dann nochmal an und dann merken sie sich, sie machen das nächste Mal besser oder so, sondern im Grenzfall verlange ich, dass nochmal überarbeitet wird und die Sachen eingearbeitet werden. Das ist natürlich ein bisschen strafkoloniemäßig, ist aber nicht als Strafe gemeint, sondern ich glaube, dass wenn man die Korrekturen einarbeitet und an ein paar Stellen irgendwie tüftelt und nochmal ändern muss oder so, wird diese Verinnerlichung natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise wirksam, als wenn ich mir einfach klar mache, was ich hätte besser machen müssen. Wenn ich dann hinterher einen runden Text da stehen habe, ist das natürlich deutlich nachhaltiger, der Lerneffekt. Ist aber natürlich hart und wird man sicher auch nicht dauernd machen können, wollen. Also, ja. Ja, in dem Fall mache ich mir vorher eine Kopie der Altarbeit oder bitte um Mitabgeben des ersten Exemplars mit meinen Korrekturen. Ja, nee, sonst hat das keinen Sinn. In einem Grenzfall habe ich mir danach dann den Kandidaten auch nochmal vorgeladen, weil die zweite Version war irgendwie ähnlich knalltypenhaft wie die erste. Das finde ich dann irgendwie wirklich, also da fühlt man sich dann auch auf den Arm genommen. Ja, habe ich dann auch gesagt. So, mit dem auf Spaßfaktor achten, das klingt natürlich nach Frau Munsch, ist es vielleicht auch irgendwie, aber der Ton macht natürlich auch bei diesen Sachen die Musik. Also diese Redeanlässe sind ja dann nie Anlässe zu rügen, sondern das sind ja immer auch irgendwie so diese Entzündungschancen, dass man irgendwie die Leute beim Ehrgeiz packt oder beim Bastelwillen oder beim, ist ein bisschen unterschiedlich gelagert, wo so die Motivation dann liegt, dass es schön wird am Schluss oder um es mir jetzt mal richtig zu zeigen, dass ich doch nicht recht habe oder so. Das kann jetzt ein bisschen unterschiedlich sein, aber dass man irgendwo so die Punkte findet, wo so was, so eine zweite Zündstufe losgeht. So, und das ist ein ganz wichtiger Punkt und natürlich irgendwie die knappste Ressource überhaupt betrifft uns selber, betrifft aber natürlich auch die, gerade diejenigen, die jetzt irgendwie verzweifelt überlegen, Gott, wie mache ich denn das jetzt und so weiter. Die Studierenden müssen sich Zeit für allmähliche Fortschritte geben und wir müssen denen auch natürlich Zeit geben. Man muss sie da von vornherein darauf einstellen. Also wenn da angekommen ist, oh, ich habe da ein Problem, oh, ich würde ja gerne das und das können oder ich würde es gerne ganz anders machen oder so, mitvermitteln, dass das dauert. Dass man kein Sinnesorgan dafür hat, mitzuverfolgen, wie man dazu lernt. Sondern dass das ist wie der Minutenzeiger auf der Uhr. Man sieht den nie sich bewegen. Man merkt nur, dass irgendwann mal sich was geändert hat. Und dass das unbefriedigend ist. Also man hat nicht die Chance, physisch zu spüren, dass sich was ändert oder in irgendeinem anderen Modus zu spüren. Das heißt, man muss sich die Zeit geben und man muss zäh sein. Zäh im Tun von vielerlei, ohne dass man sich so richtig sicher ist, ob das irgendwas bewirkt. Hier habe ich jetzt so ein paar Punkte genannt, Wiederholung oder Durchspielen von Varianten nicht scheuen. Nichts ist nicht verbesserbar, das war der Punkt von eben. Also Dinge sind nicht fertig, könnte man auch sagen. Die Freude an Details, also die Blümchen unterwegs, ja. Den Absatz, der hat jetzt doch aber einen gewissen Schmiss drumherum, ist alles noch etwas blumig, aber ja, also so. Unangenehmes nicht liegen lassen. Nicht das Unangenehme zuletzt machen. Das geht in eine etwas ähnliche Richtung, wie sich nicht von erstmal sagen, es zählt alles nicht oder so. Das, so viel Härte muss sein. Das Unangenehme muss man am besten gleich machen, damit man nicht das zum Anlass nimmt, es vor sich herzuschieben. Also heißt zum Beispiel, wenn man Schwierigkeiten hat mit Anfängen, nicht schlafen gehen, bevor nicht irgendein, wie immer mit Todesverachtung hingeschriebener erster oder zweiter Satz da steht. Oder Angaben, Nachweise. Ja? Wenn man bei sich selber merkt, dass man das ein Kreuzelend findet, nochmal zu recherchieren mittels Fernleihe, wann die in der so vielen Auflage denn die Seitenangabe ist, ja? Dann das nicht am Ende und erstmal alles andere machen, sondern dann gnadenlos zuerst. Also die allerschlimmste Sache muss immer gleich erledigt werden.
Das als Luft
erledigt. Ja.
Das habe ich schon nicht verstanden.
Ja, ja. Ja, mich macht das glücklicher. Seitdem ich mich gezwungen habe, Fußnoten immer auch wirklich gleich zu recherchieren, da habe ich mich selber da auch etwas diszipliniert. Also Bücher schreiben geht schneller, wenn man so verfährt. Ja, und eben dann letzter Punkt mit der Unspürbarkeit der eigenen Fortschritte rechnen. Das ist natürlich auch leicht gesagt und schwer getan. Aber zumindest wenn man sich einig ist, dass es allen Menschen auf der Welt so geht, ist das ja schon mal ein Trost. So, jetzt habe ich noch Zeit für diese kurzen Schlussthemen. Ist okay? Also, ich habe über das Stichwort Kompetenzen nachgedacht. Ich weiß, dass ich jetzt eine Formulierungskompetenz haben müsste. Was man mit Sicherheit sagen kann und auch sagen sollte, finde ich, ein wissenschaftliches Studium fordert maximale Schreibkompetenz. Also wo auf diesem Globus soll man denn bitte maximale Schreibkompetenz fordern, wenn nicht beim wissenschaftlichen Studium? Also selbst Dichter können sich auf irgendwie ihre Marotten verlegen und Weltruhm erlangen, aber in der Wissenschaft geht das irgendwie nicht. Ne? Also dieser Anspruch selbst ist vielleicht die zentrale Kompetenz. Und mit dem muss man leben. Wie man den umsetzt und dass man nicht perfekt ist und dass nichts fertig ist und so weiter, alles geschenkt. Aber von dem Anspruch Abstriche machen, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Welches wären zentrale Kompetenzen? Das ist jetzt sehr lückenhaft wahrscheinlich, weil ich auch nicht lange genug drüber nachgedacht habe. Sprachbeherrschung ist sicher ganz wichtig und wie es gerade mit den Fremdsprachen, also mit den Nicht-Muttersprachen kompetent schreiben können, gestellt ist, das ist ein sehr schwieriger Punkt. Da ist viel Eigenarbeit einfach gefordert und Selbstbeobachtung. Natürlich ist wichtig präzise Textwiedergabe, präzises Hantieren von Begriffen und Argumenten. Die gestalterischen Techniken, Gliedern, Zielstellen, Argumente identifizieren, auch klar. Ich würde davon unterscheiden, und das ist eben auch ein Stück weit eine intrinsische Angelegenheit, also sozusagen ähnelt der Formierung eines wissenschaftlichen Willens oder Begehrens, Botschaften organisieren und rüberbringen. Ein gut gegliederter, gut argumentierender Text ist noch lange keiner, der eine Botschaft organisiert und rüberbringt. Das betrifft diese langen Linien, ja, diese Spannungsbögen über ein ganzes Buch beispielsweise oder so. Und das Letzte ist natürlich ein besonders reizvoller und auch nicht ganz einfacher Punkt. Da kann man lebenslanges Lernen getrost in Aussicht stellen, variable Längen konzeptionell hantieren und möglichst mit Punktlandung umsetzen. Also wenn man die Aufgabenstellung lautet, schreibt 8000 Zeichen über das Rationalitätsproblem in der Moderne oder schreibt 3 Bände über das Rationalitätsproblem in der Moderne, dann sind das eben sehr unterschiedliche Längen und die erfordern ganz unterschiedliche konzeptionelle Herangehensweisen. Und beide sind im Prinzip so hantierbar, dass man das mit Punktlandung hinkriegen kann. Also, ja, gäbe bestimmt noch viel mehr. Hier kommt jetzt nochmal, da waren wir vorhin ein bisschen an dem Punkt. Das wäre eine These von mir und ich versuche eigentlich auch das Thema Schreiben so zu kommunizieren, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen, Studierenden, Doktoranden, wie auch immer, eigentlich auf allen unterschiedlichen Weisen auf Augenhöhe diskutiere. Ich glaube, Schreiben ist profan. Das heißt, offensives Entzaubern jeglicher Genieerwartung oder Resignation, die auf der Feststellung beruht, ich bin ja kein Genie. Beides verkehrt, weil das völlig an der Sache vorbeigeht. Also Schreiben ist viel profaner, es ist ein Handwerk. Also Handwerk und Erfahrungssache. Und diese überspannten Erwartungen oder überspanntes Scheitern, das da vermeintlich stattfindet, ist einfach das falsche Modell. Ist sehr deutsch, diese Genie-Idee vom Schreiben, und die ist irgendwie eigentlich ganz furchtbar lähmend und destruktiv. Und führt in den seltensten Fällen, selbst wenn die Leute sich dadurch zum Schreiben ertüchtigt fühlen, zu guten Texten. Sondern das führt auch manchmal zu sehr nervigen Texten. Also so diese Art von... Ja, und dazu gehört auch der Punkt, einmal hin, ja, so lange warten, so eine eruptionsartige Produktivität und dann, oh, da ist es Gold. Wichtig zu dem Schreiben ist Handwerk und Erfahrung. Ich denke oft auch an Handwerker, wenn ich das konkrete Verhältnis zum unsichtbaren Werkstoff Text mir so zurechtlege. Man muss die Details lieben, die Maserungen, die Einzelheiten. Also auch das nicht zu pauschal, nicht zu inhaltslastig und zu kopfig nehmen, sondern es ist kein Kopfwerk, sondern in vielem wirklich ein Handwerk. Also das heißt, auch die kleinen Dinge als Produkt betrachten. Also Formulierungen, Wendungen und sowas sind in den Geistes- und Textwissenschaften das Produkt. Produkt ist damit jetzt sozusagen in jeder Hinsicht mit Liebe gesagt. Ja? Also so wie kleine so Stücke, ja? Also Gesellenstücke, Meisterstücke, wie auch immer. Also diese ja, in Stücken denken, vielleicht so. Dann ein wichtiger Punkt, der gerade an die Adresse von Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern, lieber auf 10 Weisen schreiben können, als die eigene Schreibe suchen und kultivieren. Also man muss nicht originell sein. Oder wenn Originalität, dann lieber auf 10 Weisen, also mit 10 Hüten oder mit Masken schreiben können. Nicht irgendwelche Identitätspolitik beim Schreiben. Ich mache das immer so. Ich erkenne, meine Texte sind oder sowas. Weg mit den Ichs, ja? Sondern man muss auch das nicht suchen. Sondern am besten ist, wenn man multiple agieren kann. Und das wäre auch das Ideal, also das Traumideal von sich selbst, das man haben sollte in diesem Textuniversum. Also keine zu ichige Idee, ich und mein Schreibstil oder so. Dem unsichtbaren Werkstoff vertrauen, wäre so eine Grundermutigung, die wichtig ist. Es ist nun mal eine Praktik, die zwar Buchstaben auf Papier oder auf irgendeinem anderen Träger
generiert, aber der Werkstoff ist unsichtbar, der ist flüchtig, der ist trotzdem, der hat trotzdem Balken. Also es ist ein Wasser mit Balken. Dieses Vertrauen ist uns ja meistens gegeben im Diskutieren und Reden. Wenn man darüber nachdenkt, wird das so ein bisschen schwindelig, dann schwindet es schon, wenn man so nicht. Dieses Vertrauen ist aber möglich auch im Schreiben und es ist tendenziell genauso blind möglich, auch wenn man eine Weile braucht, in diesen Urvertrauenszustand, im Schreibzustand hineinzukommen. Man kann ihn auch, er ist verlierbar. Auf jeden Fall ist das aber möglich und dazu ermutigen ist wichtig und auch das würde ich eher in dem Bereich Handwerk verorten oder Herzwerk, aber nicht, das ist nichts Kopfiges. Dazu komme ich auch gleich nochmal zum Kopfigen. Und nochmal letztes Stichwort, Schreiben als Handwerk und Erfahrungssache. Auch was wir Denken nennen, ist fast nichts anderes als Schreiben. Also es ist nicht so, dass erst hier drin alles passiert und der Rest emaniert dann sofort. So, dann hat das sich jetzt zum was hier drin passiert, auch was mit den Gedanken zu tun. Die Gedanken sollen ja eigentlich eine Rolle spielen beim Schreiben, beim Wissenschaftlichen vor allem. Aber es ist ein relativ intrikates Verhältnis zwischen Gedanken und hingeschriebenem Text. Und zumindest für die Philosophiestudierenden ist es ganz wichtig, das mit den Gedanken auch irgendwie handhabbar zu machen. Also wie gehe ich mit denen um? Und man kommt nicht drum rum, irgendwie dieses sich Gedanken machen auch irgendwie manipulativ zu bearbeiten im Zusammenhang mit Textarbeit und eben auch Schreiben. Dazu gehört ein ganz wichtiger Punkt, so platt es klingt, mit dem Denken aufhören können, ist ebenso wichtig wie Denken lernen. Also man braucht Stopppunkte im Denken, um zu Aussagen zu kommen. Das Denken hat diesen Charakter von sich in sich selbst festfräsen. Und es in Gang setzen ist eine wichtige Fertigkeit. Das ist auch eine jubilatorische Erfahrung, dass man das kann, sozusagen reflexiv und so weiter und so weiter. Aber stoppen ist genauso wichtig. Und ganz schlecht ist, wenn man es nur in Gang setzen kann und nicht mehr stoppen. Das heißt, das muss man auch irgendwie sich ein Stück weit klar machen. Also es gibt auch Techniken. Genau, wenn man genau hinguckt, macht man das selber, da machen Studis das auch. Sport machen, Musik hören, auf eine andere Praxisform umschalten. Das kann aber auch durch weniger äußere Reize mehr durch Willen geübt werden. Und das ist hilfreich fürs Schreiben. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt, da würde mich auch Diskussion interessieren, über Schreiben nachgrübeln ist kein Schreiben. Das heißt, das ist an dem Punkt können mitlaufende Rezepte ein Problem sein. Also wenn ich versuche, über das Schreiben nachzudenken, während ich schreibe, komme ich auch in eine Spirale. Also dieses, was tue ich jetzt hier gerade? Herr Schmitz und ich haben da eine etwas unterschiedliche, glaube ich, Herangehensweise, was das Thema Metaebene Selbstsupervision angeht. Meine Vermutung wäre, Metaebene, während man das tut, was man auf der Metaebene jetzt gerade rezeptwissenartig jetzt auch noch beobachtet und irgendwie bedenkt, blockiert. Das heißt, ich würde an dem Punkt, deswegen habe ich das Denken versus Versenken genannt, ich würde an dem Punkt für Versenken plädieren und würde das für das radikale Ausschalten der Metaebene. Man kann zu einem anderen Zeitpunkt mal drüber nachdenken, wie funktioniert eigentlich Schreiben, aber wenn man es tut, muss man irgendwie das einstellen. Und, wenn man sich zu sehr permanent selbst neben sich steht, während man das tut, worum es jetzt eigentlich geht, worüber man aber gleichzeitig, das ist eine Spaltung, die bezogen auf Texte jedenfalls verheerend ist. Punktuellere Dinge kann man vielleicht in dieser inneren Spaltung irgendwie handeln. Ich denke, dass Versenken die Voraussetzung ist, etwas sagen wollen zu können. Eine analoge Beobachtung gibt es, was das Lesen und das Schreiben angeht. Das ist eine Frustration, die man oft hat im Studium, aber auch später. Man liest viel und denkt, jetzt fällt mir aber gar nichts mehr dazu ein. Weil der Kanal so, ja, und der Kanal in die Richtung, die funktionieren irgendwie nicht gleichzeitig. Also auch das Wiedergeben von Gelesenem ist nicht simultan möglich. Ich kann nicht etwas lesen und gleichzeitig wissen, dass ich das weiß, was ich gelesen habe. Sondern ich lese und denke erstmal, das könntest du jetzt niemandem erzählen. Und wir kurz danach kommt jemand und fragt und dann ist man in der Lage, wieder zu senden. Das ist normal. Also dieser, da gibt es so eine etwas so eine Einweg- oder Einrichtungsgeschichte in ein Gemüt und das ist in Ordnung. Das heißt konkret, man muss sich keine Sorgen machen, wenn aus Lektüre, vor allem aus längerer Lektüre, nicht direkt auch schon Formulierungen entstehen. Sondern dann kann man irgendwie weglegen, irgendwas anderes machen und dann irgendwie dann sozusagen beginnt die Welt nochmal neu und dann geht man ans Schreiben und es ist ein bisschen so, als hätte man vor einem halben Jahr dieses Buch gelesen oder so. Das ist in Ordnung. Den letzten Punkt hatten wir schon, Korrekturen erfordern Abstand und Fremdheit des eigenen und dieses Fremdwerden von selber gemachten Texten, die einem zu nah sind, wo man noch nicht von außen drauf gucken kann, da ist der fremde Blick oder fremde Notizen oder so sind eine große Hilfe. Mehr Schreiben im Studium. Damit meine ich nicht nur das, was ich jetzt alles schon gesagt habe, viele Anlässe schaffen, üben und diese Vieldimensionalität ernst nehmen und so weiter, sondern ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, den Studierenden deutlich zu machen, dass das Verhältnis zum Schreiben lebenslänglich ist, das man stiftet. Also die Intimität mit Sprache, die um dies gehen könnte, ist eine, die einen Zustand definiert, in dem man dann ist und den man als Zustand organisiert und lebt. So wie eine bestimmte Musik hören gelernt haben, die man von da ab hören kann oder hat oder dergleichen. Es geht also nicht darum, nur lebensabschnittsmäßig irgendwie eine Fertigkeit zu praktizieren und danach wieder damit aufzuhören oder so. Sondern das ist eine Initiation in etwas, das bleibt und lebensbegleitend irgendwie mit stattfindet, wie so ein Teil des Stoffwechsels. Nächster Punkt ist vielleicht auch trivial, vielleicht ist die Reihenfolge auch nicht so günstig, also man könnte vielleicht den dritten Punkt vorziehen, Habitusbildung jenseits von Arbeit, das ist dasselbe nochmal in anderen Worten und von außen formuliert. Es geht beim Schreiben nicht ums Arbeiten, es geht beim Schreiben um einen Zustand, um ein Weltverhältnis, um eine Kompetenz im vollen Sinne des Wortes, das macht die Person ein Stück weit aus. Schreibende zu sein. Und so muss es auch sein. Niemals kann eine Schreibschwierigkeit peinlich sein, denn alle, die es gibt, sind normal. Das geht aus dem, was ich jetzt beschrieben habe, hervor. Vieles ist viel allgemeiner, als man denkt, wenn man es erlebt. Man denkt, das ist ja Hochkurs, geht irgendwie so. Und wenn man dann, man spricht ja selten so genau darüber, mit anderen spricht, dann ist irgendwie klar, das ist alles ganz allgemein. Das ist in den Anforderungen dieser Praktik, die ist so. Wenn ich das Instrument Klavier lernen will, dann hängen da bestimmte Dinge dran, die haben mit Fingern und so. Das ist ein Ähnliches mit dem Schreiben. Nur, dass es komplexer ist. Das heißt, alles gehört dazu und alles hat auch irgendwie seine Richtigkeit, was einem an Hindernissen da begegnet. Und letzter Punkt, der ist mir ganz wichtig und das, ich weiß nicht, ob das beruhigend ist oder nicht, es gibt einen profanen Kern des Problems, auch was das Thema Mehrschreiben im Studium angeht und warum kommen wir so wenig weit mit dem, was wir an der Universität vermitteln können. Es kommt halt schlicht darauf an, wie viel man schreibt. Also es ist, ich sage den Studierenden, das ist vielleicht ein bisschen brachial formuliert, aber es kommt auf die Kilometerleistung an. Also es müssen einfach ein paar hunderttausend Schreibkilometer her. Die Analogie zum Sport ist so eine halbtreffende, aber selbst da kann man sich ja irgendwie sagen, man sei besonders muskulös oder so, das ist beim Schreiben nicht so, sondern es ist eine Frage der Kilometer, der Schreibkilometer. So. Das war's. Thank you.